Sonntag, der 19. November 2017. Radio Attac auf Radio Rüsselsheim meldet sich. Mein Name Heinz-Jürgen Krug. Ja, was haben wir heute auf unserem Programm? Wir haben zunächst mal einen Gast, der allerdings in Marburg sitzt und am Telefon sitzt und den wir dann hoffentlich gleich hören werden. Das ist der Professor Emeritus Frank Deppe, der ein Buch pünktlich veröffentlicht hat, 1917-2017, Revolution und Gegenrevolution, also zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution und allem, was damit zusammenhängt. Dann werden wir nochmal auf das Thema Spanien eingehen. Wir hatten ja bei unserer, Name kann sagen, Tour d'Europe die letzten Sendungen in Italien und Frankreich verbracht. Also heute einen Blick auf Spanien, auch insbesondere auf Katalonien. Ja, wir werden, weil der Frank Deppe nur, glaube ich, eine halbe Stunde Zeit hat, die Klassik ein bisschen nach hinten verlegen und starten nun kurz, wir werden gleich hören, warum, mit Jazz, Artichaut, Begin. Wir beginnen mit Begin the Begin. Und das müsste hier kommen.
Our own version of Cole Porter's Begin the Begin.
Ja, soweit dieser Beginn. Jetzt hoffe ich, dass Frank Deppe in Marburg mich hört.
Ja, ich höre dich.
Gut, wunderbar, ich höre dich. Also wir bleiben bei dem Du. Ich werde jetzt nicht zum formellen Sie überwechseln.
Ja, das ist, schon
ist das okay?
Länger, ja.
Gut, ja. Ich hoffe, du gehst jetzt auch über den Sender raus. Unser Thema ist natürlich eigentlich nicht Frank Deppe, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch ein paar Informationen über dich. Du hast studiert, ich zitiere einfach mal aus Wikipedia, seit 1961, schon eine Weile her, ne, an der Johann Wolfgang Goethe-Uni, unter anderem bei Adorno Horkheimer, bis dann, aber das müssen wir jetzt nicht ausführen, warum genau, zu dem Heinz Maus nach Marburg, wurde es dort Mitglied des SDS, Kampagne für Demokratie und Abrüstung, war es bei Wolfgang Abendroth dann, Assistent, glaube ich, ne?
Ja, okay.
Und dann ging es politisch und wissenschaftlich weiter, Promotion über Blanqui und Habilitation. So, und eigentlich seitdem in Marburg, oder? So.
Ja.
Wohnhaft, tätig, hauptsächlich aktiv, wissenschaftlich. Ja, und hast deine Abschiedsvorlesung 2006 gehalten?
Ja.
Genau. Die kann man im Netz übrigens nachhören, nur so als Empfehlung.
Ja.
Mitglied der Partei Die Linke, Mitglied im Beirat von Attac, also hier bei der Radio Attac-Sendung, eigentlich genau richtig.
Ja,
wunderbar. Jo. Hast du noch was zu ergänzen? Wie sieht es denn im Moment so aus mit deinen Aktivitäten?
Naja, also ich bin noch ziemlich viel unterwegs, gerade jetzt wegen des Buchs, das ich jetzt im Herbst veröffentlicht habe, über das du ja auch mit mir sprechen willst. Und da komme ich ja auch noch zu euch nach Rüsselsheim über 100 Jahre Oktoberrevolution. Ansonsten habe ich das Glück, dass ich auch noch gesundheitlich ganz gut dabei bin und von daher schreiben kann, mich in verschiedenen Zusammenhängen. Ich bin Mitherausgeber der Zeitschrift Sozialismus und der Zeitschrift Z, Marxistische Erneuerung. Wir machen das Forum Gewerkschaften bei der Zeitschrift Sozialismus. Da bin ich mit ganz vielen linken Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen zusammen seit mehreren Jahren. Wir versuchen da linke Positionen in den Gewerkschaften zu halten oder auszubauen. Also da habe ich ziemlich viel zu tun.
Mhm. Und wie ich mitbekommen habe, zwischendurch hast du auch noch Zeit, ein paar Artikel für das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus zu schreiben.
Ja, mit Wolfgang Fritz Haug und Fritz sind wir natürlich seit Jahrzehnten auch eng, manchmal mit Konflikten verbunden, aber dieses große Projekt, dann schreibe ich immer auch mal was für das Wörterbuch, demnächst wohl das große Stichwort Politik.
Okay. Also was ich gelesen habe, war, ich lese ab und zu mal Artikel Korrektur, war der Machiavellismus.
Ja.
Und ich habe erfreut festgestellt, ich konnte überhaupt nichts korrigieren im Gegensatz zu anderen Artikeln. Das war schon so schön ausgearbeitet. Ja. Okay, gut. Kommen wir aber jetzt zum Thema von heute, von den letzten Monaten. In erstaunlich vielen Varianten, würde ich schon sagen. Also für eine Revolution, die eigentlich vorbei, tot ist seit 1991, wird schon relativ viel diskutiert. Viel Kritisches, auch Feindliches, aber auch vieles, was positive Aspekte herausstellt. Und jetzt frage ich mich, was war jetzt deine Motivation, dazu nochmal auch was zu schreiben?
Naja, also die Motivation ergibt sich erstmal daraus, dass ich die russische Oktoberrevolution, wie Erich Hobsbawm und andere, für eines der bedeutendsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts halte in seiner Wirkung. Also auch die chinesische Revolution ist nicht ohne die russische Revolution zu verstehen und insofern also die viele Bezüge, was die Bedeutung betrifft. Das Zweite ist natürlich, dass sozusagen dass die Auflösung der Sowjetunion und des sogenannten Realsozialismus nach dann 70 Jahren im Gefolge der Oktoberrevolution natürlich für die Linke viele Fragen über das Scheitern des Weges aufwirft, also im Zusammenhang mit der großen Bedeutung, die die Revolution hatte für das 20. Jahrhundert. Und der dritte Punkt, warum ich das gemacht habe, ist der, dass Geschichtspolitik ja nicht nur heute, sondern schon immer ein ungeheuer wichtiges Feld, Gramsci würde sagen, des Kampfes um Hegemonie, um Deutungsmacht ist. Und gerade in Deutschland erleben wir, dass die ganzen historischen Daten, also 20 Jahre Mauer, 30 Jahre DDR-Ende und so weiter, jetzt haben wir 50 Jahre, 68 und so weiter, dass das alles historische Erinnerungsdaten sind, in denen der Kampf um die Deutung dieser Daten eingefasst ist in die ideologischen Herrschaftsverhältnisse. Und es ist klar, dass gerade was die Geschichten des Sozialismus betrifft, dass dort sozusagen die liberalen, konservativen und auch zum Teil reaktionären Deutungen dieser Ereignisse, dass die ein großes Gewicht haben. Und da etwas dagegen zu halten, bei Reflexion all der Widersprüche, die da drin sind in dem Stoff, das war die Intention, dieses Buch zu machen.
Gut, dazu kommen wir dann gleich zu diesen Widersprüchen. Jetzt will ich aber trotzdem nochmal erklären, warum Artichaut da am Beginn stand mit Beginn, dem Beginn.
Ja, das passt nicht so gut zur Oktoberrevolution.
Ja. Eben, ja, aber das passt doch ganz gut zu Frank Deppe. Denn ich zitiere mal aus einem Lobtext, glaube ich, von Hansi Urban auf dich. In den 60er Jahren spielte Frank Deppe kurzzeitig mit dem Gedanken, Profimusiker zu werden. Das bist du dann nicht geworden, aber du machst immer noch Musik, nämlich was machst du da?
Ja, ich bin in der Frankfurter, als junger Mensch in Frankfurt, in der Frankfurter Jazz-Szene aufgewachsen. Und da kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man vielleicht denkt, also entweder studiere ich Soziologie oder ich werde vielleicht noch Berufsmusiker. Ich habe aber in meinem ganzen beruflichen und politischen Leben darauf geachtet, dass ich immer ein bisschen Musik gemacht habe. Ich spiele Trompete und spiele heute oder schon seit längerer Zeit in Gießen in der Jazz Big Band. Und das ja, geht immer noch.
Okay, wunderbar. Also jetzt nochmal der Rest von Artichaut. Ja. Keine Big Band, mehr eine kleine Besetzung, aber schon schön flott.
Thank you.
Tichon mit seiner Klarinette und seiner Band. Und am Telefon Frank Deppe ohne Trompete, aber mit einem Buch über 1917 bis 2017. Ja, Frank, du hörst mich wieder?
Hoffe ich. Man muss dich ein bisschen korrigieren. Das war keine kleine Gruppe, sondern eine echte Big Band von Artie Shaw, aber eine typisch weiße Swingband der 30er Jahre. Ich mache ein bisschen modernere Musik.
Ja, okay, das musstest du aber jetzt aushalten.
Ja, ja, nicht schlimm, ist ja klassisch.
Wir gehen mal rein sozusagen in das Thema des Buches. Ja. Und zwar, wir haben in der Attac-Gruppe hier diese Woche besprochen, was ist da bei der Veranstaltung, was ist mit diesem Thema. Und dann kamen natürlich so ein paar Punkte, die auch in der aktuellen Diskussion immer wieder eine Rolle spielen, auf. Also du fängst ja schon mit 1789 an, aber dann stellte sich bei uns sozusagen die Frage, ist denn das 1917, also zumindest im Oktober, dann wirklich so eine richtige Revolution gewesen, wie 1789 oder wie in Kuba, wo dann schwer was los war oder so? War das nicht nur einfach da in Petrograd, später Leningrad, St. Petersburg jetzt wieder, ein Putsch von einer militärischen Gruppe, die einfach dort die militärische Macht dann hatte und die das dann irgendwie ausgebreitet hat? Also wie ist das überhaupt? Wann spricht man von einer Revolution und was war das 1917 dann?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Deswegen habe ich mein Buch so gegliedert, dass ich im ersten Kapitel auf den Revolutionsbegriff eingehe hauptsächlich und da den Bogen schlage von 1789 fast bis in die Gegenwart, weil ich da eine These vertrete, dass, wie viele Historiker, dass wir in der seit 1789 in den entwickelten westlichen Staaten in einem großen Revolutionszyklus leben, der sich sozusagen vom 1789 ins 20. Jahrhundert erstreckt. Am Ende stelle ich die Frage, ist der Zyklus zu Ende im letzten Kapitel? Das ist natürlich eine sehr spannende, aber auch offene Frage. Jetzt, was die russische Revolution betrifft. Ich glaube, das ist, wir haben natürlich, weil ich von Geschichtspolitik sprach, die herrschenden Deutungen der Oktoberrevolution jetzt in der Presse bei uns und in den Publikationen, die rausgekommen sind, sind natürlich, es gibt eine liberale Deutung der Revolutionen überhaupt, die geht auf Hannah Arendt zurück, dass jede Revolution seit 1789, seit den Jakobinern, die versucht hat, die soziale Frage zu lösen, mit Gewalt, die Eigentumsfrage, die Eigentumsverhältnisse zu ändern, dass alle diese Revolutionen in Diktaturen geendet sind. Das ist sozusagen eine herrschende Meinung innerhalb des liberalen Verständnisses. Dann gibt es natürlich noch allgemeinere Vorstellungen, dass jede Revolution, das ist aber die klassische gegenrevolutionäre Vorstellung, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, weil Gewalt angewandt wird, um ein altes Regime zu stürzen. Ich denke aber, dass die russische Revolution von 1917 deswegen so eine große Bedeutung für das 20. Jahrhundert gewonnen hat, weil sie natürlich, die kann nicht reduziert werden auf den Oktoberaufstand, sage ich mal, sondern erstens wissen wir, es gab die Februarrevolution und dann die Oktoberrevolution des Jahres 1917. Es gab die Revolution von 1905 am Ende des russisch-japanischen Krieges mit den ersten Sowjets, die gebildet wurden. Also die Frage der Revolution hat sich für Russland schon weil Russland eines der rückständigsten und eines der reaktionärsten Regime in der ganzen Welt damals gewesen ist, hat sich schon sehr früh gestellt. Auch der Oktober, sozusagen die Machtergreifung, also der Sturm auf das Winterpalais im Oktober in Petersburg, der sozusagen steht natürlich im Kontext jetzt wiederum erstens des Ersten Weltkrieges. Ohne den Ersten Weltkrieg und das Ende des Krieges 1917-18, der dann auch in Deutschland zur Revolution führt, ist erstmal das überhaupt nicht zu verstehen. Am Ende des Krieges haben wir ab 1917 die Auflösung sozusagen, das ist ein Merkmal von Revolution, das alte Regime muss zusammenbrechen. Die Auflösung des alten Regimes, also der Zerfall des Staatsapparates, das spiegelt sich im Zerfall der Armee. Das heißt, wir haben die Bewegungen, also der Arbeiter, Bauern und Soldaten seit 1917, gewaltige Massenbewegungen. die auch eigene Organisationsformen hervorbringen, die Räte, die Sowjets. Und insofern ist die Oktoberrevolution, also ist die Machtergreifung des Oktober, natürlich in ganz eng verbunden mit diesen Massenbewegungen, die im Zusammenhang des Zusammenbruchs des alten Regimes und des Endes des Krieges. Also es entsteht eine extrem, ja man kann das einfach sagen, chaotische Situation, die sich dann fortsetzt jahrelang im Bürgerkrieg und so weiter.
Genau, also das war sozusagen bei uns auch dann die Diskussion, auch in der Analogie zur Französischen Revolution, die ja auch mit dem Sturm auf die Bastille eigentlich noch keine große gesellschaftliche Umwechslung direkt brachte, sondern das zog sich dann über Jahre hin und über Jahrzehnte eigentlich hin.
Versuche ich im ersten Kapitel auch mal zu sagen, weil ich habe mich mal vor langer Zeit auch genauer, als ich über Blanqui zum Beispiel geschrieben habe, mit Revolutionsforschung beschäftigt. Und ich mag amerikanische Historiker und Politologen, die da sehr viel geforscht haben. Die Frage, wann eine Revolution anfängt, als politischer Prozess ist relativ einfach. Sturm auf die Bastille. Ja. Mhm. Alles das hat natürlich seine Vorgeschichte, die muss man auch untersuchen. Aber dann, wann die Revolution zu Ende ist, das ist eine höchst interessante und umstrittene Frage, auch unter den Revolutionären selbst. Das führt zu Kontroversen, also in der französischen, auch in der russischen Entwicklung von 1917. Aber das ist umstritten, das ist immer umstritten. Wann ist die Revolution zu Ende? Man kann sagen, sie ist politisch zu Ende, wenn der Bürgerkrieg, der fast in jeder Revolution entsteht, wenn dieser Bürgerkrieg beendet ist und die Macht, die, also diejenigen, die an die Macht gekommen sind durch die Revolution, relativ stabil an der Macht sind.
Mhm. Ein zweiter Punkt, der ja auch noch ziemlich am Anfang steht, eben jetzt vor 100 Jahren, den wir diskutiert hatten, war die Auflösung der konstituierenden Versammlung, die ja noch nach dem Oktober gewählt worden ist, wenn auch unter Bedingungen, die vorher festgelegt worden sind. Und wo dann die Bolschewiki sagen, das hat jetzt keine Bedeutung mehr, jetzt gibt's die Räte, wir lösen die sozusagen auf. Und viele sagen, das war doch schon der Schritt weg von der Befreiung, weg von der Demokratie, weg von der Ermächtigung der Bevölkerung hin zur Parteidiktatur.
Ja, naja, man kann das kann man so sehen. Also ich würde sagen, diese Schritte, von denen du jetzt sprichst, Parteidiktatur, das wird dann erst am Ende des Bürgerkrieges und als Fraktionierung verboten werden und überhaupt die Partei die führende Rolle bekommt, die sie bei Lenin ja noch gar nicht, sagen wir mal, wenn man Staat und Revolution liest, kommt merkwürdigerweise die Partei kaum vor. Ich denke, ich würde dem nicht zustimmen, dass man die Auflösung der Konstituante als gewissermaßen den Sündenfall der Bolschewiki schlechthin bezeichnen kann. Also erstens, das Land war in Chaos. Zweitens, die Konstituante war gewählt schon einige Wochen vorher. Also das heißt, die Bedingungen dafür, wie diese Wahl zustande kommt, waren relativ willkürlich durch die Verhältnisse in dieser Zeit. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt war, dass die Bolschewiki der Konstituante sozusagen die Beschlüsse des Rätekongresses vorgelegt haben. Und darin waren sehr umfangreiche, also Enteignung, die Bauernbefreiung, also die Enteignung des Großgrundbesitzes, die Einrichtung der Arbeiterkontrolle und die Beendigung des Krieges. Das waren die entscheidenden Fragen. Und an diesen Fragen hat sich die Kontroverse entzündet. Und wenn man dann die genauen Schilderungen, wie das abgelaufen ist, dass der Vertreter des Arbeiter, also des Petrograder Sowjets, oder überhaupt da hingekommen ist nachts um drei und hat gesagt, Leute, geht mal nach Hause. Also, wie gesagt, ich versuche in meiner Analyse nicht die Widersprüche, die diese Revolution begleiten und aus meiner Sicht bis zum Ende der Sowjetunion begleiten, in unterschiedlichen Konstellationen sich entwickeln, die soll man nicht bestreiten. Aber man muss auf der anderen Seite auch immer sehen, dass sozusagen in der konkret historischen Situation, jetzt vor allem der russischen Revolution, wo ja dann der Übergang zum Bürgerkrieg schon läuft, so komplexe Handlungskonstellationen entstehen, dass es manchmal, sagen wir mal, ich bin jetzt in vielen Diskussionen drin, wo gesagt wird, also die Februarrevolution wäre sozusagen, das ist eine Meinung, die ist sehr verbreitet, das wäre der Weg gewesen, jetzt über eine, also, ja, wie soll man sagen, zivile, Entwicklungen, also dort Veränderungen herbeizuführen. Das halte ich für ziemlich illusionär. Das überzeugt mich nicht so sehr.
Okay, dann machen wir jetzt noch mal eine Musik, bevor wir dann zum nächsten Abschnitt unseres Interviews kommen. Und zwar eine Musik, die, denke ich, die Stimmung der damaligen Zeit sehr gut ausdrückt. Das ist der Linke Marsch von Majakowski in der Übersetzung von dem Hugo Huppert. Die Musik ist von Eisler und singen tut's wer sonst Ernst Busch. Ich denke, das drückt so diesen Aufbruch, diese Hoffnung aus, aber auch schon sozusagen die Befürchtung, es wird blutig werden, weil da steckt ja drin, Redegenosse Mauser, also Mauser ist ja eine Waffe, ja, mit der kann man Menschen totschießen. Also das ist dieser Widerspruch, einer dieser Widersprüche. Ernst Busch singt den Linken Marsch.
Entrollt euren Marsch, Burschen von Bord, Schluss mit dem Zank und Gezauder. Still da, ihr Redner, du hast das Wort, rede, Genosse Mauser. Recht das Gesetz aus Adams Zeiten, Gaulgeschichte du hinkst. Wollen den Schinder zu Schanden reiten, links, links, links.
Wollen den Schinder zu Schanden reiten, links, links.
Blaujacken, hey, wann greift ihr an? Fürchtet ihr Ozeanstürme? Wurden im Hafen euch eurem Kahn rostig die Panzertürme? Lasst den britischen Löwen brüllen, zahnlos fletschen des Sphinx. Keiner zwingt die Kommune zu Willen, links, links, links.
Keiner zwingt die Kommune zu Willen, links, links.
Dort hinter finster, schwerem Gebirg liegt das Land der Sonne brach. Quer durch die Not- und Elendsbezirk stampft euren Schritt millionenfach. Droht die gemietete Bande mit stählerner Brandung rings. Russland trotz der Entente, links, links, links.
Russland trotz der Entente, links, links, links.
Seeadler auch sollte verfehlen, Altes sollte uns blenden. Kräftig der Welt ran an die Kehle mit proletarischen Händen. Wie ihr kühn ins Gefecht saust, Himmel sei Flaggen beschwingt. Ewer schreitet dort rechts aus, links, links, links.
Ewer schreitet dort rechts aus, links, links, links.
Ernst Busch, links, links, links. Ja, Text von Majakowski, übersetzt von Hugo Huppert. Ja, und am Telefon in Marburg, Professor Frank Deppe. Wir haben gesprochen aus Anlass seines Buches 2017, Revolution und Gegenrevolution, über die russische Revolution, ihre Einbettung und dass das wohl doch kein Putsch einfach war, sondern tatsächlich ein Revolutionsprozess, der aber dann, wir haben es in dem Lied auch gehört, angegriffen wird. Das ist sozusagen die Konterrevolution, die Gegenrevolution, die Frank Deppe dann auch betrachtet. Frage, ich bringe jetzt mal unsere Diskussion hier in Rüsselsheim mit rein, die sich bei uns stellte, war, wird mit dieser Betonung der Konterrevolution sozusagen das nicht überbetont, dass man sagt, also was da dann nicht gut lief, was dann schief lief, was es an Verbrechen gab, das war eine Reaktion auf die Konterrevolution. Man muss vielleicht dann schon noch mal kurz schildern, Frank, wie sah denn das aus mit der Konterrevolution, unmittelbar 1917 und dann später?
Das ist auch wiederum komplexe Fragestellung. Ich versuche mich mein Buch daran abzuarbeiten, weil ich natürlich gleich zu Anfang feststellen will, dass es natürlich nicht darum gehen kann, durch die Konterrevolution auch Verbrechen, die die Revolution begeht, zu entschuldigen. So, das ist der Ausgangspunkt. Aber die Komplexität entsteht ja dadurch. Erstens, jede Revolution ist Gewaltanwendung. Das ist ein Begriff der Revolution. Es muss eine alte Ordnung gestürzt werden. Worin besteht die alte Ordnung? Die besteht aus einem Staatsapparat, der meistens über eine Armee verfügt und besteht sozusagen in herrschenden Klassen und Klassenfraktionen, die über materiellen Reichtum, über die Produktionsmittel oder was und über die Presse und was auch immer verfügen. Revolutionen, sozusagen, das ist jetzt eine ganz wichtige Erkenntnis. Wer meint, da sitzen hier ein paar Leute wie Lenin, lässt sich da von den Deutschen da mit dem Zug da durch, weil er den Plan der Revolution im Kopf hat, das ist völliger Unsinn. Die Amerikaner sagen, Revolutions happen. Die großen Revolutionen in der Geschichte ereignen sich in der Folge langer historischer Prozesse, in denen die Widersprüche sich zusammenballen und das alte Regime zerfällt. Und die Revolutionen sind verbunden mit der Hoffnung auf Emanzipation. Aber in allen Revolutionen, deswegen sage ich, der Begriff Revolution und Gegenrevolution gehören zusammen. Das kann man dialektisch sehen. Denn gerade der Sturz der alten Herrschaft führt dazu, dass die sich zur Wehr setzen. Und zwar mit Gewalt. Und zwar die Spezifik der modernen Revolution, sowohl beim Sturz der feudalen Aristokraten, als auch in den sozialistischen Revolutionen, ist ja immer der, dass es nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern auch international also sich die Gegenrevolution formiert. Und wir haben natürlich nach dem Oktober 1917 einen Bürgerkrieg, der 4 Jahre dauert. Und wir haben ausländische Interventionstruppen, die in allen Teilen, Nord, Süd, Ost, West und so weiter, in Russland einfallen. Und es kommt natürlich hinzu, wenn man das genauer in Betracht nimmt. Die ganze Periode vom Ende des Ersten Weltkrieges bis hin zu 1945, das wird ja immer mehr auch von Historikern als ein innerer Zusammenhang gesehen, ist gewissermaßen eine Explosion von Gewalt in verschiedensten Formen. Also der Gewalt des Krieges, der Gewalt von Revolutionen, vor allem aber der Gewalt des Faschismus, der Zerstörung von Demokratie. Die ganzen sozusagen Freischärler-Truppen, die am Ende des Ersten Weltkrieges in Ost- und Mittelosteuropa und so weiter da unterwegs sind, das ist eine Freisetzung von Gewalt aus der sozusagen Auflösung alter Ordnungen und aus den Krisenprozessen, die diese Epoche durchzieht, die jetzt die Entwicklung in Russland gar nicht als so exzeptionell erscheinen lässt, ja, sondern sie ist ein Teil davon.
Ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall am Mittwoch ausführlicher dazu hören, genau zu diesen dialektischen Widersprüchen, zu Gewalt gegen Gewalt, zu der Beeinflussung auch dann auf die innere Verfasstheit der Staaten, die Sozialismus machen wollten.
Da kommen natürlich noch andere Widersprüche zusammen.
Ja. Hm? Ja. Okay, vielleicht sozusagen als Abschlussbemerkung nochmal die Frage. Sollte man sozusagen diese Oktoberrevolution, den 100. Jahrestag feiern oder eben, ja, so wie wir das jetzt hier versucht haben, vielleicht kritisch eher darüber diskutieren? Oder muss man sich für das, was da passiert ist, irgendwie schämen? Kann man da ein Fazit ziehen? Oder Vorhang zu und alle Fragen offen?
Naja, im Prinzip sind immer alle Fragen offen. Man muss sie kritisch diskutieren. Schämen kann man sich für Verbrechen, die im Namen des Sozialismus auch unter Stalin begangen sind. Aber das Entscheidende ist, dass durch die Oktoberrevolution und auch in der russischen Entwicklung selbst ja auch ungeheure Potenziale freigesetzt worden sind, Alternativen deutlich geworden sind. Ich sage es jetzt mal verkürzt. Ich schreibe im Vorwort, als ich das geschrieben habe, ist mir klar geworden, dass Menschen für mich Vorbilder gewesen sind, auch ganz konkret, die sozusagen ihr Leben lang sich für die Ideale der Oktoberrevolution eingesetzt haben. Auch wenn sie die Verhältnisse in der Sowjetunion kritisiert haben. Und diesen Begriff hinzubekommen, dass Millionen von Menschen in der Welt mit der Entwicklung, mit der Oktoberrevolution und auch der Entwicklung der Sowjetunion, also die Befreiung vom Kolonialismus, die Befreiung vom Faschismus, die Entwicklung sozusagen von demokratischen Lebensverhältnissen, ich spreche von Lebensverhältnissen, Bildungs- und so weiter, Bildungsinstitutionen, das muss man man muss mit dem Widerspruch muss man aushalten. Man muss sozusagen sagen, es ist im Gefolge der Oktoberrevolution sind großartige Dinge freigesetzt worden. Und auf der anderen Seite gab es Rückschläge und gab es innere Entwicklungen, die praktisch vorherbestimmt haben, dass das Projekt dann auch gescheitert ist.
Okay, dann erstmal vielen Dank für diese halbe Stunde in deinem engen Zeitplan. Ja. Jetzt relativ unwidersprüchlich doch nochmal eine Feier, nämlich wir spielen nochmal, hatten wir auch vor 4 Jahren bei einem Interview damals von Peter Herbolzheimer, RC and Press 88 Band, La Fiesta, das Fest. Vielleicht kannst du das noch mitnehmen und genießen.
Gut, ich danke dir.
Okay, bis Mittwoch.